Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert. Der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel. Themen, Tipps und Trends zwischen den Side-Cities. Und hier ist Christian Stahlberg.
So schnell geht's, neues Jahr und Side-News ist wieder da. Und bevor wir thematisch einsteigen, natürlich erstmal allen Hörerinnen und Hörern ein gutes neues Jahr. Ich freue mich auf weitere 12 Monate prall gefüllt mit Side-News-Inhalten. Besonders wichtig natürlich wieder die Side-City, die dieses Jahr Ende Mai stattfindet, rutscht von Jahr zu Jahr immer ein kleines bisschen weiter nach hinten. Ja, und vielleicht schaffen wir es dieses Jahr ja auch, dass ich wieder den einen oder anderen Hörer oder Hörerin treffe. Auf der letzten Side-City ist mir das ziemlich gut gelungen, nach meinem Vortrag beim Side-City-Forum die eine oder den anderen mal kennenzulernen. Auch auf dem Kaffee habe ich mich mit ein paar Leuten verabredet. Hat mir richtig Spaß gemacht, war so ein richtiger Community-Gedanke fast schon dahinter. Das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall so beibehalten. In dieser Folge nun stelle ich euch ein Projekt vor, das aus der sogenannten Maker-Szene kommt. Damit gemeint sind offene Werkstätten, sogenannte Makerspaces. Dort teilen sich Menschen Werkzeuge wie 3D-Drucker, Elektronikarbeitsplätze oder Lötstationen und entwickeln gemeinsam technische Lösungen. Ein zentrales Werkzeug dabei ist der 3D-Druck. Damit lassen sich Gegenstände aus Kunststoff Schicht für Schicht, wie zum Beispiel Gehäuse, Schilder oder Bedienelemente, herstellen. Gerade für blinde Menschen ist das interessant, weil sich Dinge individuell anpassen lassen und nicht alles aus teurer Serienfertigung kommen muss. Das Projekt, das ich euch vorstelle, heißt Oscars. Gegründet wurde es von Johannes Strelka-Petz. Ziel ist es, Hilfsmittel und Werkzeuge zu entwickeln, deren Baupläne, Software und Anleitungen frei verfügbar sind. Und zwar so, dass blinde Menschen von Anfang an der Entwicklung beteiligt sind. Im Gespräch sind neben Johannes mehrere Mitmacher aus der Gruppe. Sie berichten von regelmäßigen Online-Treffen, gemeinsamen Projekten und von ganz konkreten Ergebnissen. Zum Beispiel einer Breittastatur und Orientierungsplänen. Es geht um die Frage, wie Technik zugänglicher werden kann, nicht nur als fertiges Produkt, sondern auch als Prozess, an dem man teilnehmen kann. Und damit geht's los mit dem Interview. Wir starten erstmal mit einer Vorstellungsrunde.
Ja, hallo, ich bin der Johannes. Ich habe das Projekt gegründet oder initiiert.
Ich bin Günni und es wird immer über verschiedene Kanäle eingeladen und eben über Mastodon auch, dass man zu der Online-Besprechung kommen kann. Und dann habe ich halt irgendwann mal meinen dicken Kopf mit reingestreckt, vor über 2 Jahren inzwischen. Und seitdem bin ich zumindest online immer mit dabei. Wenn die Gruppe sich live trifft, wird das so nix. Wobei einmal bin ich auch schon mal mit da gewesen, aber das ist dann doch eher die Ausnahme. Erfurt ist dafür zu weit weg.
Ich bin der Simon, ich komme aus Vorarlberg und ich bin der Neueste hier eigentlich. Ich bin erst seit einem Monat oder zwei erstmal so in den Online-Meetings mal ein bisschen dabei.
Ich heiße Dennis. Ich habe mit Johannes kennengelernt, wann er erst einmal in BBI gekommen ist und seine Tastatur vorgestellt hat und hat uns vorgeschlagen, mit dem das zu entwickeln.
Ja, gerade schon angeklungen, genau, diese Braille-Tastatur, die war mir auch schon bekannt, aber bevor wir zu den einzelnen Produkten kommen, spannen wir vielleicht erstmal so generell den Schirm auf, was Oscars überhaupt ist. Ich denke mal, das kann der Gründer des Projekts, der Johannes, am ehesten erklären. Es ist ja auch irgendwie eine Abkürzung, ne? Es steht da für was Bestimmtes.
Genau, stimmt. Also das sind die Anfangsbuchstaben von Open Source Key Arrangement. Und das Ziel war halt, Hilfsmittel herzustellen, die unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden. Das ist ein bisschen so mein Background. Ich bin Verfahrenstechniker eigentlich, also habe technische Ausbildung auf der Uni und habe mich schon lange mit Open-Source-Software auseinandergesetzt und dann auch mit Open-Source-Hardware, weil ich in einem Hackerspace, einem Makerspace arbeite. Das sind offene Werkstätten, die gemeinschaftlich verwaltet werden. Und ich wollte diese Technologien, die ich da verwende, einem guten Zweck zuführen. Also wenn man was macht, dann bitte schon mal mit Zweck. Und so bin ich zur Braille-Tastatur gekommen, die ich entwickelt habe. Und dafür haben wir einen Namen gebraucht und das war dann Oscar.
Und was ist dann das genaue Ziel von dem Projekt?
Also zuerst war es eben Hilfsmittel herstellen. Dann haben wir gemerkt irgendwie, wie macht man das richtig? Man macht es mit Partizipation. Also die Betroffenen mit an Bord holen, schon bei der Entwicklung teilhaben lassen und mitgestalten und eben die Leute als Experten, Fachleute fragen. So habe ich dann gelernt, wie halt so eine Hilfsmittelentwicklung gut läuft, im Idealfall. Und das hat super zusammengepasst mit dem Open-Source-Gedanken, dass alle Leute, die das benutzen, auch selber das Werkzeug oder die Software verändern und anpassen können sollen. Und das ist dann immer wichtiger geworden, die Partizipation, die Teilhabe am Projekt selber. Und dann ist es auch wichtig geworden, dass es einen barrierefreien Zugang zu unserer Maker-Bewegung gibt. Also der Open-Source-Gedanke ist ja man soll das Endprodukt verwenden können und auch davon lernen können und alle Schritte nachvollziehen und teilhaben können. Und das hat ja super zusammenpasst. Und drum ist eben der barrierefreie Zugang zur Maker-Bewegung, zur digitalen Technologie ganz wichtig worden für das ganze Projekt. Und ich glaube, das ist jetzt auch das bestimmende Element, dass wir die Technik für uns zugänglich machen wollen und für möglichst viele Leute. Das ist auch die Idee von den Hacker- und Makerspaces. Es soll die Technologie zugänglich werden für Leute. Man macht das gemeinsam, dann kann man sich auch teure Werkzeuge leisten und man kann sich das gegenseitig erklären, wie was funktioniert. Und genau das verfolgen wir jetzt.
Das heißt, eure Ideen, eure Baupläne oder was auch immer ihr schon entwickelt habt, die sind dann auch frei zugänglich, sodass ich damit das halt auch wieder verwenden kann für mich, auch teilen kann, in irgendeinem Makerspace vielleicht in meiner Stadt damit gehen kann? Oder wie wird dieser Gedanke dann weitergelebt? Oder hast du gesagt, barrierefreier Zugang zu dieser Szene, was steckt da noch alles mit dahinter?
Es fängt bei den Anleitungen an. Wir haben versucht, eine barrierefreie Anleitung zu schreiben, und das Bauteil so zu bauen, also die Meta-Braille vor allem. Das Meta-Braille kann blind zusammengebaut werden. Wir haben die Anleitung und die Bauteile so ausgesucht und so angeordnet, dass sie eindeutig identifizierbar sind und die Anleitung so geschrieben, dass man die lauter Anleitung zusammenbauen kann. Die Bauteilliste ist im Internet verfügbar, genauso wie die Anleitung. Und dann kann man sich das Teil, genauso wie du sagst, vielleicht mit der Hilfe von einer Werkstatt, einem Makerspace, kann man das dann in Eigenregie zusammenbauen.
Also sagen wir so, es geht nicht ganz alleine blind. Du brauchst einen, der löten kann. Und das ist für Blinde, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Und damit wollt ihr quasi dann auch konkrete Probleme lösen. Also einerseits wahrscheinlich, dass man eben Hilfsmittel individuell herstellen kann, dass sie leicht verfügbar sind, unter Umständen auch preiswerter, als wenn ich jetzt so irgendwas Etabliertes aus der Serienfertigung kaufe, vielleicht auch Reparierbarkeit oder ja, was sind so die Vorteile aus eurer Sicht von dieser Bewegung, gerade im Hilfsmittelbereich?
Ja, schon. Also dass ich das, wenn du es wirklich selber dich kümmerst, ist es definitiv billiger, hast dann halt ein bisschen mehr Aufwand, ja, aber Reparierbarkeit auch. Also die Teile kann man im Zweifelsfall ja nachkaufen.
Das war auch so ein Punkt beim Entwickeln von Hilfsmitteln, war halt von Anfang an immer die Kritik da, irgendwie, es gibt tolle Hardware und dann geht die Firma ein, die das herstellt, der Hersteller supportet das nicht mehr, die Firma gibt es nicht mehr und wenn du aber Open Source produzierst, sind für immer die Baupläne da. Egal, was mit dem Hersteller passiert, man kann das Ding nachher noch unabhängig vom Hersteller, von dem, der es entwickelt hat, noch benutzen, weil es noch Anleitungen gibt, weil man es reparieren kann, weil man es weiterentwickeln kann, weil man es anpassen kann, weil man selber neue Produkte herstellen kann mit dem Ding und selber verkaufen kann. Also es wird dadurch, dass die Baupläne frei verfügbar sind, wird einem auch das Wissen zugänglich und man kann mit diesem Wissen weiterarbeiten.
Ja, dann kommen wir doch mal zu den konkreten Projekten. Gerade schon mehrfach angesprochen, das Meta-Braille, was ja wahrscheinlich bisher so das größte greifbare Produkt aus diesem Plänen und diesen Projekten war. Vielleicht kann das mal jemand beschreiben, was Metabrei genau ist.
Ich habe sie hier. Also,
selber hergestellt oder fertig gekauft?
Nein, selber zusammengeschraubt tatsächlich. Also nicht, ich habe keinen 3D-Drucker oder sowas hier selber, deswegen die Bauteile habe ich geschickt gekriegt, aber selber zusammengebaut und auch mühevoll tatsächlich auch nicht ganz alleine die Software installiert, weil die nicht wollte wie ich und das war nicht so ganz leicht. Also es ist eine Bluetooth-Tastatur, eine kleine zum Brailleschreiben. Bisher kann man leider nur 8-Punkt Braille drauf schreiben, aber immerhin. Und die kann man eben ans iPhone anschließen oder im Zweifelsfall auch an den PC, wenn man da Braille schreiben möchte damit. Sie ist halt leicht rechteckig, ein bisschen nach oben, so ein bisschen wie ein Hausdach hochgezogen. Und die hat vorne zwei Daumentasten. Man kann damit wohl, ich gebe zu, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, das iPhone auch steuern. Die Software lässt das zu, aber wie gesagt, das habe ich selber noch nicht ausprobiert. Vorne drauf sind eben die 8 Punkte. Und hinten ist ein USB-C-Anschluss zum Aufladen und eben ein An- und Ausschalterich, den man so hin und her schiebt. Also man weiß auch ganz genau, ist das jetzt an oder ist das aus.
Und das heißt, dazu muss ich mir das Gehäuse drucken lassen aus dem 3D-Drucker. Ich brauche wahrscheinlich fertige Platinen, muss ich mir dann schon irgendwie kaufen, wo ich vielleicht noch irgendwas zurechtlöten muss. Oder wie läuft das?
Es ist eine Platine und die Daumentasten sind da dran gelötet, soweit ich mich erinnere. Ja, genau, und die anderen Tasten steckt man drauf.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die Teile direkt bei Oskars kaufen oder sich eben die Anleitung runterladen und damit in den Makerspace vor Ort sozusagen gehen in seiner Stadt? Oder wie ist das so gedacht? Vielleicht nochmal der Johannes dazu.
Ja, richtig, genau. Also wir haben die Bauteile bei uns und man kann den Bausatz kaufen. Man kann es auch zusammengebaut kaufen oder man besorgt sich die Teile selber. Die Anleitung für die Platine kann man an Platinenfertiger schicken und die ätzen einem dann so eine Platine, wo dann die Tasten über Sockel drauf montiert werden. Also auf die Platine kommen Sockel drauf gelötet und ein Mikrocontroller-Board, ein ESP32 heißt der. Und wenn man die Sockel draufgelötet hat, kann man die Tasten einzeln draufstecken und austauschen. Dazu kommt noch eine Nokia-Batterie, wie man sie kennt aus den alten Nokia-Handys. Dafür gibt es einen Kontakt, den baut man ein. Und die Daumentasten sind abgesetzt von der Platine und über Kabel verbunden. Dafür haben wir genau dann die Anleitung geschrieben, dass man die Bauteile, die einzelnen, eben diese Platine, die Batterie, also die Akku eigentlich, und die Tasten dann zusammenbaut und dann das Gehäuse zusammenschraubt. Und dann kann man diese Teile halt auch einzeln anpassen. Also man könnte zum Beispiel Tasten mit einem anderen Druckpunkt verwenden. Oder die Tasten bestehen nicht nur aus dem Schalter selber, der einen verschieden starken Druckpunkt hat, sondern man könnte auch die Tastenkappen austauschen oder das Gehäuse in einer anderen Farbe oder anderen Form drucken.
Also merkt man schon, richtig individuell dann sozusagen.
Genau, das ist das Ziel und auch die Software, wie Günni schon angesprochen hat, eben es ist momentan die 8-Punkt-Schrift, die ist Eurobraille implementiert und die Software ist anpassbar. Man könnte darauf eben noch andere Braille-Schrift-Systeme implementieren.
Ja, und dann bietet ihr auch noch Schilder an, oder? Es gibt auch Anleitungen, wie man eben taktile Beschriftungen herstellt. Um was geht's da genau? Wie schauen die aus und wo kann man das einsetzen oder wo habt ihr solche Beschriftungen vielleicht auch schon verwendet?
Sie haben den Kühlschrank beschriftet bei sich im MetaLab, was ganz cool ist, weil also der ist mit Selbstbedienung und Bezahlung. Und das ist schon cool, wenn du dir als Fitter dein Getränk selber rausnehmen kannst und dann nicht jedes Mal fragen musst. Das heißt, es ist ja auch nicht immer dann gerade jemand da in der Küche da.
Und man kann das Schilder wahrscheinlich in Taktil und Braille machen, also beides mit der Pyramidenschrift, mit diesen erhabenen Buchstaben.
Ja.
Und Braille.
Genau, und einsetzen kann man das eigentlich überall, wo man, also was weiß ich, Zimmernummern im Hotel würden mir jetzt spontan einfallen. Oder generell Raumbeschriftungen, weil es halt durch die Sache mit dem 3D-Druck relativ kostengünstig machbar ist und auch relativ ja, einfach umsetzbar ist. Also die meisten Leute haben zwar keinen nicht selber, aber in den meisten Städten gibt es doch zumindest einen Makerspace, wo ein 3D-Drucker ist. Und wenn man das möchte, kann man dann da hingehen mit seinem Schwarzschriftschild oder ich sag mal, also was man halt gedruckt, du brauchst ja immer eine Vorlage und sagen, druck das mal bitte aus, damit ich das an meine Tür hängen kann.
Also selber kriege ich es nicht hin als Blinder, mir so ein Schild zu designen. Es gibt keine Software, wo ich sagen kann, bitte so doch. Und so groß.
Doch, das gibt's auch. Das nennt sich OpenSCAD. Das ist so ähnlich wie, vielleicht hat der ein oder andere schon mal mit SVG gearbeitet. Das ist ja, wo man quasi über so ähnlich wie HTML Bilder entwerfen kann mit so einer Art Textsprache. So ähnlich funktioniert das auch. Da muss man sich aber wie bei allen Programmiersachen ein bisschen einarbeiten. Und ich denke mal, die meisten, ob jetzt blind oder sehenden, können das spontan nicht. Man kann das sicherlich lernen, dann kann man das auch selber designen und so man einen 3D-Drucker zu Hause hat, kann man das auch selber drucken. Aber ich behaupte mal, die Mehrzahl der Menschen heutzutage kann das so nicht spontan.
Ja gut, man kann sich dann auch wieder helfen lassen, ja, genau. Und das ist ja dann trotzdem auch noch eine gute Möglichkeit, sage ich mal, vor Ort Barrierefreiheit zu schaffen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe meinen Lieblingsriechen und weiß immer nicht, wo ist jetzt die richtige Toilettentür, könnte ich ja mit dem reden und könnte sagen, hier mach doch mal ein taktiles Toilettenschild dahin, dass ich eben weiß, ja, für wen ist das jetzt die Toilette zum Beispiel. Also man kann, so höre ich das raus, mit relativ geringem Geldeinsatz Sachen barrierefrei machen im Umfeld, ja, wo es sonst bisher nur teure Speziallösungen gibt.
Ich möchte vielleicht ergänzen, also dieses OpenSCAD, der große Vorteil bei diesem Programm, das ist ein CAD-Programm, ein Computer-Aided Design-Programm, mit dem man eben gestalten kann, dreidimensionale Körper, und normalerweise macht man so technische Zeichnungen und da kann man halt dreidimensionale Körper und nicht nur zweidimensionale Körper, zweidimensionale Flächen, also technische Zeichnungen machen, sondern man macht dreidimensionale Körper, das eignet sich ganz besonders gut für den 3D-Drucker und ja, für die räumliche Gestaltung. Und wir haben uns diese Software ausgewählt, weil sie textbasiert ist. Also es ist, wie die Günni gesagt hat, wie beim SVG, ist im Gegensatz zu vielen anderen Computergestaltungsprogrammen, ist dieses eine Programmiersprache zugänglich. Man kann hier gestalten, indem man Text eingibt und damit wird es annähernd barrierefrei verwendbar. Und was wir dann gemacht haben, ist einen Generator geschrieben, wo man den Text eingeben kann. Man verändert eine Variable mit dem Text und als Ausgabe erhält man dann ein Schild, das man dann speichern und dann drucken kann. Wir haben das in unserem Projekt auch so angewendet, dass die Leute das selber machen haben können. Natürlich das Einrichten und so, dass der ganze Arbeitsfluss funktioniert, ist ein bisschen aufwendiger, dass das CAD-Programm läuft, dass der Screenreader mit dem Programm funktioniert, dass dann die Ausgabe an ein Zwischenprogramm kommt, das die dreidimensionalen Daten für den 3D-Drucker aufbereitet und dann an den 3D-Drucker schickt und dann druckt. Das sind sehr viele Einzelschritte, die man aber im Prinzip lösen kann. Natürlich liegt der Teufel im Detail. Aber prinzipiell ist auch das Ziel hier, dass das alle Leute benutzen können. Und wir bemühen uns, das möglichst barrierefrei wie möglich zu gestalten.
Und das ist auch das Ziel bei den Karten. Barrierefreie Orientierungspläne werden ja auch angeboten. Fände ich jetzt natürlich toll, wenn ich irgendwo reinschreibe, bitte zeig mir doch mal den Bereich zwischen der Straße und der Straße und der Straße und druck mir das mal aus. Aber ich denke mal, so einfach ist es da jetzt auch noch nicht in diesem Bereich. Aber vielleicht wäre ein schönes Fernziel vielleicht.
Karten sind halt insofern immer ein bisschen schwierig, weil man für Blinde ja Karten sehr viel gröber machen muss als für Sehende. Also du kannst, wenn du noch irgendwie einen Durchblick haben willst, machst du ja in der Regel deutlich weniger Details drauf, als das für Sehende sind. Was man aber gut machen kann, zum Beispiel, gar nicht so sehr Karten für draußen, aber für drinnen, also was weiß ich, auch jetzt bei einem Hotel oder so oder bei einem für Veranstaltungen, wo sind welche Räume oder solche Sachen oder eben. Das geht ganz gut, weil was man beim 3D-Drucker zum Beispiel nicht machen kann, also das kann alles immer nicht so sehr groß werden. Testhalber habe ich vom MetaLab mal einen Plan gekriegt und das waren dann so 4 Stücke quasi in A5-Größe und das ist halt, ich sag mal wirklich Plaste. Also das ist nicht so Folie, wobei das vielleicht auch geht, das weiß ich so genau nicht. So viel Ahnung habe ich vom 3D-Drucken tatsächlich nicht. Aber das ist halt, sondern wirklich so Plaste. Was im Zweifelsfall auch bricht. Also ja, muss man ein bisschen gucken. Mit rausnehmen, weiß ich nicht, wie geeignet das ist. Aber dafür geht es ganz gut. Also so für Innenpläne. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, so Wohnungspläne oder sowas, was weiß ich. Also wenn ein Makler, keine Ahnung, wenn der da als Zielgruppe hat oder extra nett sein will, keine Ahnung, und sagt, hier, ich habe die und die Wohnungen, dass man sich die auf so einen Plan, ich denke mal, für Sehende gibt es das tatsächlich auch, mal angucken kann und dann sagen, okay, die interessieren mich und welche, die so aussehen, will ich überhaupt nicht. Aus welchen Gründen? Gibt ja was, was ich so, wo Wohnküche in einem ist und wenn sich einem das überhaupt nicht passt. Also, dass man sich so das mal angucken kann. Dafür könnte ich mir das als Nutzung ganz gut vorstellen, zum Beispiel.
Diese Orientierungspläne waren natürlich ein Ergebnis davon, dass wir überhaupt erstmal die Möglichkeit hatten, die Beschriftung herzustellen. Eben wie du gesagt hast, mit Pyramidenschrift und der Breilschrift mit diesem Tool haben wir überhaupt einmal die Möglichkeit gehabt, so einen Plan zu beschriften. Und aus der Beschriftung hat sich dann die Entwicklung von Orientierungsplänen entwickelt. Und weiters haben wir zuletzt daran gearbeitet, das ganze Alphabet darzustellen in Braillebuchstaben, in Blockbuchstaben, groß und klein zum Erfassen und in Schreibschrift mit groß und kleinen Buchstaben. Weil wir festgestellt haben, dass in der Schule und im Unterricht für geburtsblinde Menschen die Schreibschrift halt vernachlässigt wird. Und jetzt haben wir zum Beispiel das erweitert und haben dann eine Übersetzungstafel damit erstellt, die jetzt gerade in Wien ausgestellt wird.
Ja, weil man kann das halt so nicht, also so Druckbuchstaben kommen einem ja mal unter, weil man mit Magnetbuchstaben spielt oder sich mal irgendwie die Unterschriften auf einem Denkmal oder sowas anguckt. Aber so Schreibschrift kommt einem halt so als Blinder nicht wirklich unter. Aber es kann ja nicht schaden, wenn man das mal weiß, wie das aussieht. Und was man da zum Beispiel auch mitmachen kann, fällt mir jetzt noch so als Verwendungszweck ein mit diesen Taktilschildern, Unterschriften drucken, damit man sich tatsächlich als Blinder mal angucken kann, entweder eben als erhobene Schrift, wie das aussieht, beziehungsweise dann eben mit eingesenkten Linien, dass man da mit dem Stift reinfahren kann und das tatsächlich üben kann, wie das dann auszusehen hat, wenn man das unterschreibt. Und was mir noch eingefallen ist, wo man es auch noch verwenden kann, ist, die meisten Fahrstühle heutzutage haben zwar in sich drin Braille, aber die meisten sprechen ja nicht. Das heißt, man weiß ja nicht genau, in welchem Stock man jetzt rausgekommen ist. Und da könnte man zum Beispiel außen neben den Fahrstuhl einfach eine Etage hängen, sozusagen. Dass man, wenn man rauskommt, gucken kann, bin ich denn jetzt in dem Stock ausgestiegen, in dem ich eigentlich will? Weil wenn da jetzt gerade keine anderen Leute sind, weiß man es ja manchmal nicht so genau. Dafür fände ich das auch noch eine gute Anwendung.
Wir haben es großflächig ausprobiert bei einem Hackercamp. Es hat letztes Jahr den ersten österreichischen Hackercamp geben. Da ist in einem Schlossgarten gecampt worden und mit den Schildern haben wir fast alle Räume, die zugänglich waren, mit solchen Schildern beschriftet. Also und auch die Pläne dafür haben wir entwickelt, um das Schloss taktil orientierbar darzustellen. Da waren wir dann auch selber dort. Der Dennis war dabei. Und da haben wir auch selber die Schilder montiert. Da machen die Leute, die da hingehen, auch selber mit bei allem, was zu tun gibt. Und weiters hat sich daraus entwickelt, weil das funktioniert hat, ist als Grundlage das hergenommen worden. Und jetzt werden auf dem letzten und dieses Jahr werden auf dem Chaos Computer Kongress werden jetzt auch solche Schilder verwendet, die auf Grundlage unseres Entwurfs von unserer Software entwickelt worden sind, werden dort jetzt auch solche Schilder bedruckt.
Okay.
Und das sind große Veranstaltungen mit 10.000 Leuten jedes Jahr.
Ja, wenn dann die Räume unterschiedlich beschriftet sind oder halt speziell für diese Veranstaltung, klar, dann lohnt sich das ja auch für den Veranstalter im Kongresszentrum nicht, sowas fest zu installieren. Dann ist das natürlich eine kostengünstige Möglichkeit, das dann einfach individuell für die Veranstaltung über den 3D-Drucker anfertigen zu lassen. Ja, coole Idee.
Genau, die sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben dann eine Software entwickelt, wo dann nicht eine Person das ausdruckt, sondern die ganze Gemeinschaft, die ganzen Hackerspaces, die sich dort treffen, kriegen die Möglichkeit, jeder ein paar Schilder da auszudrucken. Also die teilen sich die Arbeit auf viele Drucker auf und können so eine große Menge an Schildern in kurzer Zeit drucken.
Was kostet dann so ein Schild ungefähr für jeder, der jetzt nicht so fit ist im 3D-Druck?
Ja, das Filament, ein Kilo kostet 20 bis 40 Euro so und man braucht so 5 Gramm also für ein Schild. Also unter einem Euro Ein Euro. So, und in dieser großen Ordnung sind die Materialkosten. Die Gestaltung ist dann, man muss dann an der Software sitzen und das tun. Das sind wirklich kostenausschlaggebende, aber im Prinzip ist vom Materialaufwand sehr gering.
Ja, sehr viele Ideen auf jeden Fall. Einiges auch schon umgesetzt. Ihr trefft euch ja auch immer regelmäßig. Es ist schon öfters das Meta Lab in Wien gefallen. Da gibt es ja anscheinend einen Treffpunkt. Es gibt auch online was. Ja, einfach mal einen kurzen Überblick, wenn man jetzt neugierig geworden ist, sich irgendwie einbringen möchte, egal wo man wohnt, das heißt ganz in der Nähe von Wien oder womöglich auch online dazustoßen möchte. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Na, online ist, außer an den Montagen, wo sie sich live treffen, ist es immer montags um 7. Das MetaLab hat einen Big Blue Button Server und da, was auch so ein Konferenzsystem ist, was meiner Meinung nach eins der barrierefreiesten ist, da treffen wir uns einmal die Woche. Es ist jetzt im Moment die Festlegung, am dritten Montag des Monats treffen die Leute aus Wien sich live im MetaLab, meistens um 4 rum, manchmal ein bisschen später. Und da beschäftigen sie sich mit 3D-Druck. Und in den Online-Treffen geht es eigentlich so um alles, was mit Blinden und Technik zu tun hat. Ein Schwerpunkt liegt im Moment ein bisschen auf der Funkerei. Da muss aber Johannes oder Simon was drüber erzählen. Davon habe ich keine Ahnung. Wir haben auch die Funkerprüfung gemacht, da habe ich mich aber rausgehalten.
Ja, also in unserem Hackerspace, im MetaLab, in dem wir uns vorwiegend treffen, sind auch Amateurfunker zu Hause und die haben uns halt inspiriert, dass wir da halt auch mitmachen. Also wir wollen ja das ganze Spektrum von der Maker-Bewegung zugänglich machen und es wird viel Verschiedenes geboten und wir suchen uns halt von dem großen Angebot heraus, was uns gerade interessiert und bei uns war das eben das Funken. Wir waren aber nicht nur im MetaLab, wir waren auch im Happy Lab in Wien, also in einem anderen Hackerspace. Und wir versuchen, das größer zu denken und auf andere Makerspaces auszuweiten, dass möglichst viele barrierefrei werden. Und wir suchen Partner in anderen Makerspaces, wo dort die Blinden-Community und die Maker-Bewegung zusammenfinden kann und die das dort genauso machen wie wir und mit dem wir uns verbünden können. So waren wir zum Beispiel vor ein paar Wochen in Brünn, in Tschechien und haben dort einen Hackerspace, die Base 48, besucht und haben uns dort ausgetauscht, wie dort das Leben im Hackerspace ausschaut und haben Kontakt aufgenommen. Und auch mit dem Blindenverband in Deutschland haben wir Kontakt aufgenommen. Die arbeiten auch mit Arduinos und versuchen Hilfsmittel, stellen sie auch selber her. Da gibt es Anknüpfungspunkte, Überschneidungen, die auch mit Open Source arbeiten. Das ist dann alles miteinander gleich kompatibel. Da kann man sich frei austauschen. Und ja, wenn es da draußen irgendwelche Makerspaces oder Menschen mit Blindheit oder Seheinschränkung gibt, die gern arbeiten in einer Werkstatt möchten und digitale Technologie kennenlernen, dann wäre das natürlich für uns ganz toll, da Kontakt aufzubauen.
Aber an und für sich braucht man keine Vorkenntnisse. Also jeder, der irgendwie sich grundsätzlich da jetzt angesprochen fühlt, interessiert ist, Ideen hat, kann zumindest sich das online einfach mal anschauen und also man muss jetzt nicht programmieren können oder irgendwas, um bei euch mitmachen zu können.
Genau, es werden keine Vorkenntnisse benötigt. Wir wollen das alles uns gegenseitig beibringen. Was wir wissen, wollen wir auch weitergeben und das auch an ganz neue Mitglieder.
Gibt es schon irgendwelche Ziele jetzt fürs nächste Jahr? Also, okay, noch mehr Hackerspaces erschließen, das auf jeden Fall
Ja.
weiter im Bereich Funke unterwegs zu sein. Lasst ihr euch ansonsten einfach inspirieren oder gibt es schon so gewisse Fernziele noch fürs nächste Jahr?
Na, Fernziele nicht. Wir versuchen ein bisschen mit OSM uns zu beschäftigen, was ja die offenen Karten sind, weil es eben Navi-Apps gibt, die für Blinde gut benutzbar sind und die eben auch auf OSM basieren und so. Und es wäre halt schön, wenn man da selber auch was eintragen könnte, was nicht ganz so einfach ist, auch wenn es da Möglichkeiten gibt. Aber da versuchen wir ein bisschen auch was damit zu machen, so.
Ja, dann erstmal vielen Dank. Jawohl, herzlichen Dank allen für das Interview. Wir haben das kurz vor Weihnachten in kürzester Zeit noch produziert. Alle hatten Zeit innerhalb von 24 Stunden. Großartig. Besonders hervorzuheben ist auch Günni, denn die ist Hörerin des Podcasts und hat mich auf das Projekt aufmerksam gemacht. Ohne die hätte es dieses Interview vermutlich nicht gegeben, denn von Oscars hatte ich schon gehört, aber dass die noch aktiv sind und dass da so viel passiert, war mir auch neu. Wenn ihr auch mal Vorschläge für Beiträge habt, dann jederzeit her damit, siteuse@bbsb.org. Im Fall von der Günni hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, bis ich mich darum gekümmert habe, aber ganz grundsätzlich kommt das dann in einen großen Themenpool und wird irgendwann auf jeden Fall auch aufgegriffen. Ich freue mich über euer Feedback und eure Ideen. Thema 3D-Druck und selber machen, es ist schon im Interview kurz gefallen. Der DBSV Jugendclub hat einmal mit Elektronikbauteilen von Arduino gespielt. Dazu gibt es auch einen Beitrag im Offside-Podcast des DBSV Jugendclub. Ist vom 11. November 2024. Findet ihr, wenn ihr euch näher für Elektronikbasteleien interessiert, im Internet. Arduino schreibt sich übrigens Anton, Richard, Dora, Udo, Ida, Nordpol, Otto. Und Thema Orientierungspläne, Karten in 3D-Druck. Hier bietet das BIT-Zentrum vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund auch etwas an. Auf Wunsch kann man dort 17 x 17 cm große Karten aus dem 3D-Drucker bekommen. Der Maßstab ist 1 zu 2000. Die Straßen- und Geländedaten stammen aus OpenStreetMap und werden dann entsprechend blindengerecht aufbereitet. Gebäudegrundrisse, Straßenzüge, Fußwege, Bürgersteige und Bahnlinien sind gut zu ertasten, heißt es da im Internet. Auch Flüsse und Seen sind anhand der Oberflächenstruktur klar zu erkennen. Eine Adresse kann bei der Bestellung mit angegeben werden und erscheint dann als kleine tastbare Spitze auf dem Plan. Nähere Infos dazu teilweise im Internet, wenn ihr nach 3D-Karten BIT-Zentrum sucht oder auch telefonisch unter 089 559 88136. Ja, ein etwas spezielles Thema heute, aber wir wollen ja bei Sideviews möglichst alles abdecken und uns vielleicht auch um Themen kümmern, um die sich andere Podcasts nicht so scheren. Bei Sideviews wird es im Laufe der nächsten Monate, hoffe ich, doch einen Testbericht zu Unwired Things mit dem neuen Farbmesssensor geben. Der soll ja jetzt demnächst erscheinen. Ich bin außerdem auch Beta-Tester für die App zu den Econ-Produkten. Das sieht auch schon sehr, sehr vielversprechend aus und da werden wir sicherlich auch mal noch drüber berichten. Nächste Episode hier bei Sideviews ist dann aber ein Beitrag über barrierefreie Haushaltsgeräte. Da beschäftigen wir uns mal mit der Initiative Home Design for All. Und danach gibt's sicherlich auch mal wieder eine Folge Side News. Danke fürs Dabeibleiben.